Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunal Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Und kaum zu glauben, heute ist die 75. Folge unserer kleinen Podcast-Reihe. Also ein schönes Jubiläum. Das Netzwerk Junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen BürgermeisterInnen. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Heute geht es um Work-Life-Ehrenamts-Balance. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinem heutigen Gesprächspartner. Florian Liening-Ebert, seit Mai 2014 ehrenamtlicher erster Bürgermeister der Gemeinde Hendungen im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld, direkt an der Grenze zu Thüringen. Aufgewachsen ist er in Wallenhorst bei Osnabrück, studierte in Wilhelmshaven Medizininformatik, bevor es ihn der Liebe wegen nach Bayern verschlagen hat. Seine Frau kommt aus Hendungen. Im Jahr 2004, wie gesagt, gewann er damals im Alter von 30 Jahren mit über 55% die Bürgermeisterwahl. 2020 wurde er dann mit fast 74% der Stimmen im Amt bestätigt. Herzlich willkommen, Florian.
Ja, hallo.
Ja, fangen wir direkt mal an. Wie lebt es sich denn als Niedersachse in Unterfranken? Bist du denn gut integriert? Gab es Probleme mit der Kultur oder mit der Sprache?
Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, dass man sich natürlich sehr gut in Unterfranken lebt. Also das muss ich einfach sagen, hier gerade in Hendungen, das ist wirklich meine Heimat geworden. Liegt natürlich aber auch daran, dass ich hier Familie habe. Also seit Jahren die Familie von meiner Frau ist hier und dann ist das natürlich alles viel einfacher, wenn man in bestehende Strukturen einfach hineinkommt. Also dann auch über die Kolbingsfamilie und so weiter und so fort, über die Kirchengemeinde und ja, dann findet man auch schnell rein. Und ich glaube, was es auch noch mal ein bisschen einfacher gemacht hat, ist, dass ich sagen würde mittlerweile, nach doch einigen Jahren, die ich hier lebe, dass ich ja die Norddeutschen, also die Niedersachsen und die Unterfranken gar nicht so unähnlich sind. Es ist einfach schlichtweg so, dass ich würde auch sagen, die Norddeutschen und auch Niedersachsen sind im Kern total herzlich, aber auf der anderen Seite irgendwie auch recht nüchtern. Also es wird nicht viel Aufhebens um etwas gemacht. Also da, wenn ein mit einem passt schon, ist schon viel gesagt oder auch schon viel gelobt und das ist, glaube ich, auch eine, ja, vielleicht auch einfach eine Eigenschaft, die mir auch eher näher ist. Und deswegen hält man es hier gut aus und wie gesagt, nochmal sehr herzlich und das passt wirklich ganz gut und ich fühle mich hier einfach schlichtweg wohl. Und ja, natürlich gibt es unterschiedliche, auch kulturelle Bräuche oder so oder auch die Dialekte. Finde ich zwar sehr wichtig, auch dass die Menschen hier Dialekt sprechen, aber wird natürlich auch weniger, aber grundsätzlich ist das halt schön und da fühlt man sich dann auch irgendwie dann auch nach einer Zeit heimisch. Auch wenn ich sagen muss, gerade am Anfang natürlich der unterfränkische Dialekt oder auch der Dialekt hier vor Ort in Hendungen, man musste schon direkt mal gescheit hinhören und auch, ja, es war teilweise eine gewisse Herausforderung, aber das lernt man schnell.
Sehr schön. Erzähl doch mal was über Hendungen. Also das ist jetzt wahrscheinlich nicht ein Ort, der jetzt irgendwie überregional eine ganz hohe Bekanntheit hat. Aber jetzt mal jenseits dessen, wenn man auf eurer Webseite irgendwie sich umguckt oder was bei Wikipedia steht, was macht denn Hendungen aus? Was ist denn besonders?
Also ich meine, das muss man sagen, Hendungen hat natürlich irgendwo auch eine bewegte Geschichte so insgesamt. Also man war viele, viele Jahrhunderte katholisch, dann ist man evangelisch geworden, ist jetzt wieder katholisch geworden. Und Hendungen war auch immer irgendwie so, also es zeigt sich aus der Geschichte heraus, dass Hendungen auch durchaus auch wohlhabende Zeiten gehabt hat. Also Hendungen hatte auch lange Jahre Marktrecht. Das ist dann halt irgendwann wieder abhanden gekommen. Aber was, glaube ich, wirklich sehr interessant ist und was auch, ja, auch weder bei Wikipedia noch auf unserer Homepage so richtig rauskommt, dadurch, dass Hendungen ja wohl eine wohlhabende Zeit nicht gehabt hat, haben wir für so eine kleine Gemeinde unglaublich viele Baudenkmäler. Also wir haben in der gesamten Gemeinde mit unserem Ortsteil Rappershausen haben wir über 80 Baudenkmäler. Und das ist halt bei der Größe ist das echt ein Wort. Also wir haben an der gesamten Hauptstraße bei uns, die durch Hendungen führt, die steht komplett unter Ensembleschutz, also unter Ensembledenkmalschutz. Und Ja, das ist natürlich dann zum einen was Besonderes, aber natürlich auch Herausforderung, weil es natürlich auch erhalten werden will und weil da überall auch immer der Denkmalschutz mitspricht. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall zumindest was Besonderes, weil ansonsten sind wir einfach ein sehr stark unterfränkisch geprägter Ort mit seinen Fachwerkhäusern und halt auch dieser gewachsenen Struktur. Auch sehr natürlich viel Landwirtschaft auch außen drumherum. Der Wald, das ist wirklich ein Punkt, das steht auch nirgendwo in Wikipedia. Der Hennunger Forst, der sogenannte Weigler, ist einfach auch überregional bekannt und ist einfach, ja, so die grüne Zelle der Gemeinde, wo auch viele Leute für die Naherholung hingehen und wo aber auch Holz gemacht wird, also wir wirtschaften auf dem Wald, aber wo auch der Bürger so stolz drauf ist und dass er auch, sag mal so, jetzt auch gerade in Zeiten, also schon immer, es gibt genug Leute noch in Hennungen, die halt wirklich mit Holz heizen. Und das ist halt so eine Sache, da sind die Hennunger, sind da richtig stolz drauf auf ihren Wald.
Du hast
Genau.
eben gerade schon mal die Kolpingjugend angesprochen. Ich habe jetzt ein schönes Zitat von dir gefunden. Eigentlich habe ich mich schon immer für Politik interessiert, auch als Jugendlicher. Und da dein Engagement ist aber zunächst gar nicht in Richtung Kommunalpolitik gegangen, sondern wie gesagt zur Kolpingjugend. Bis zu deinem Amtsantritt als Bürgermeister oder bis zu deiner Wahl warst du sogar Bundesleiter der Kolpingjugend Deutschlands. Ist das eine gute Vorbereitung auf ein Bürgermeisteramt?
Ich muss da wirklich meine Lanze für die gesamte katholische Jugendverbandsarbeit, muss ich wirklich mal brechen. Also das ist, für mich war das definitiv eine Schule, die ich da auch durchlaufen habe, das lernt man nicht woanders oder kann oder tut sich schwer vielleicht damit, das woanders zu lernen. Und das ist natürlich so ein, wie man auch so schön ein bisschen, vielleicht auch kritisch sagt, so ein Gremienkatholizismus. Also ich meine, mit der katholischen Kirche, sag mal, hingestellt, ist nochmal ein ganz anderes Thema aktuell, will das aber gar nicht so aufgreifen, aber da habe ich einfach so Leitungserfahrung gelernt oder sammeln können, Leitungserfahrung. Ich habe die Gremienarbeit auch mit solchen Sachen wie Geschäftsordnungsanträge oder im Rahmen einer Geschäftsordnung zu arbeiten. Oder auch, was ich auch schon sehr früh hatte, Personalverantwortung für die Angestellten, zum Beispiel jetzt auch bei der Kolpi-Jugend. Das sind alles Dinge, wo kriegt man die heutzutage so einfach? Und ich profitiere da auch einfach davon. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, das ist ja egal, ob das jetzt die Kolbenjugend ist oder die Landjugend oder jetzt auch Pfadfinder oder so oder generell ein Engagement in einem Jugendverband. Also das ist, glaube ich, das sind Dinge, die geben einem ein richtig gutes Rüstungszeug mit. Und deshalb kann ich das nur jedem jungen Menschen an die Hand geben, einfach zu sagen, ja, guck doch, wo du dich vielleicht auch, wenn du interessiert bist, meinetwegen auch politisch. Ich meine, auch Jugendverbandsarbeit kann sehr politisch sein. Der Schritt zur Kommunalpolitik ist dann natürlich immer noch ein bisschen was anderes, weil da sind halt ein paar mehr Überraschungen. Also es ist halt näher an den Menschen dran, muss man sagen, ja, insgesamt. Aber wenn ich damals schon ein bisschen, vielleicht ein bisschen mich mehr getraut hätte in dem Sinn, wäre ich auch schon früher in eine Partei eingetreten. Also weil ich glaube, das hätte das noch eine gute Ergänzung gewesen. Egal welche, Hauptsache eine demokratische Partei, die jetzt irgendwo ja das Ganze noch unterfüttert. Also das wäre natürlich gut. Egal, wie gesagt, nochmal, ist einfach wichtig, dass eine Partei ist, bei der man sich wohlfühlt. Unabhängig, jetzt muss ich auch sagen, also ich will jetzt nicht am rechten Rand irgendwo hingehen, aber alles, was Richtung Mitte geht und oder auch ein bisschen linker davon oder so, das, also eine der etablierten Parteien, das finde ich schon sehr wichtig. Aber ich will nur sagen, lange Rede, kurzer Sinn, ich finde dieses Engagement auf jeden Fall sehr wichtig, um auch ein Bürgermeisteramt anzunehmen, weil ich glaube, dann weiß man schon ein bisschen, was auf einen zukommt.
Was war denn jetzt konkret deine Motivation, als du dich zur Wahl gestellt hast? Also ich sag mal, so ein junger Kandidat mit 30, oder als du dich zur Wahl gestellt hast, warst du wahrscheinlich sogar erst 29, nicht aus dem Ort. Wo war denn da dein konkreter Bezug zur Wahl? Bist du da gefragt worden? Gab es keinen anderen Kandidaten? Oder warst du vorher im Gemeinderat auch schon aktiv?
Nee, ich bin da wirklich, also muss man echt so sagen, ich bin wie Jungfrau zum Kinde dahin gekommen. Ich wurde wirklich gefragt. Also das aus dem Ort gab es Menschen, die mich gefragt haben. Und ich habe das dann erst für mich noch so ein bisschen abgetan, war mir auch nicht sicher, ob ich das kann oder ob ich das wollte. Aber dann, wie gesagt, habe ich Zuspruch bekommen, auch von anderen Seiten. Ja, und dann ist man ans Grübeln gekommen. Und dadurch, dass ich ja, wie ich schon gesagt habe, du hast mich ja schon zitiert, ich war seit Jahren politikinteressierter Mensch, auch dem, was ich bei der Kolbjung gemacht habe, war auch immer sozusagen die politische Interessenvertretung, war mir immer sehr wichtig, Richtung Bund dann halt dementsprechend auf Bundesebene, aber das war mir sehr wichtig. Und dadurch, dass ich ein engagierter Mensch schon seit jeher gewesen bin und ja auch von meinen Eltern das so ein bisschen noch in die Wiege gelegt bekommen habe, ja, dann hat man angefangen zu grübeln und dann wollte ich natürlich auch was für meine ja, Gemeinde erreichen. Also ich glaube einfach, dass dieses Mitreden, Entscheiden, Umsetzen, das ist, glaube ich, die größte Motivation damals gewesen zu sagen, auch wenn ich noch ein junger Mann bin, da, zur damaligen Zeit, dass ich dann halt wirklich gesagt habe, ja gut, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Mehr als schiefgehen in dem Sinne kann es nicht. Ich hatte damals auch noch für den Gemeinderat kandidiert, da war ich nämlich vorher nicht Mitglied. Und da habe ich dann gesagt, ja gut, es wird was bei rumkommen. Und das ist dann nachher dieses, ja doch, muss ich aber schlichtweg sagen, dieses tolle Amt geworden ist. Ist ja, war ich dann umso glücklicher.
Jetzt bist du ja ehrenamtlich. Man hört ja auch immer wieder, dass es gerade bei ehrenamtlichen Bürgermeistern nochmal einen besonderen Nachwuchsmangel gibt oder häufig auch, aus Bayern habe ich es jetzt noch nicht so oft gehört, aus Rheinland-Pfalz aber auch häufig, schlicht aber grund ergreifend, aber weil es da einfach sehr, sehr viele ehrenamtliche Bürgermeister gibt, dass da häufig auch mal die Ämter unbesetzt bleiben, weil sich keiner findet, der sich das antun will, sage ich jetzt mal. Bist du dann ins Amt gekommen, weil es keinen anderen gab? Häufig als Jüngere oder auch Frauen sozusagen dann gefragt werden, wenn es keiner von den Altvorderen mehr Lust dazu hat.
Also es gab noch, hatte ich einen Gegenkandidaten, also ich beide Male bei beiden Wahlen, die ich jetzt schon für mich entscheiden konnte, hatte ich Gegenkandidaten. Warum sie dann auf mich gekommen sind, kann ich so gar nicht, wie gesagt, hat man ja so nicht auch im Blick. Also war halt bekannt, man wusste halt, was ich ehrenamtlich tat. Ich meine, vielleicht hat man auch bewusst nach einem Umbruch gesucht, in einer gewissen Art und Weise. Also weil mein Vorgänger war 18 Jahre im Amt und hat seine Arbeit meiner Ansicht nach auch gut gemacht. Sag mal, hinten raus hat er sich auch, ich meine, das bedingt aber das Amt, man kann nicht jeden Freund sein sozusagen oder jeden als Freund haben. Und dann war das auch klar, dann ist es auch irgendwann gut gewesen. Und ja, ich glaube, es hätte auch jemand anders werden können grundsätzlich. Aber ja, wie gesagt, es wären Alternativen auch da gewesen einfach. Das ist deswegen.
Und dann, du bist nicht der Notnagel.
Nee, also habe ich auch nicht das Gefühl gehabt jetzt.
Okay.
Also das muss ich sagen, also da, das wird, glaube ich, auch der Sache nicht gerecht. Hoffe ich jedenfalls.
Müssen denn junge Kandidierende anderen Anforderungen genügen als ältere? Jetzt bist du natürlich nur junger Kandidierender sozusagen gewesen. Aber erwarten die Menschen von Jungen andere Dinge?
Ja, ich glaube, dass also es ist meine tiefste Überzeugung, dass dass junge Kandidatinnen mehr leisten müssen. Also ich glaube, dass wir das grundsätzlich, ich glaube, dass es unabhängig vom Alter erstmal erwartet wird, dass wir dieses am bestmöglich ausfüllen. Ich glaube, das ist erstmal grundsätzlich die Erwartung, die auch ein Bürger auch haben darf. Also das glaube ich auch, dass es erstmal wichtig ist, dass wir unser Amt auch ernst nehmen und auch das dementsprechend ausüben und wahrnehmen. Das glaube ich schon. Aber das ist natürlich bei jungen Kandidatinnen und Kandidaten oder jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, ist es halt so, da ist eventuell, gerade auch als ehrenamtlicher Bürgermeister, ist dann halt in der Regel noch eine normale Arbeit, wenn ich es mal in Anführungsstrichen sage, daneben. Oder das ist man halt gerade erst in der Familiengründung oder hat Familie mit jungen Kindern oder ist in dieser unsteten Phase des sich Setzens oder so, oder dass man sagt, pass mal auf, da kommt vielleicht auch noch ein Hausbau oder ein Umbau oder irgendwie so die Frage, ja, wo lassen wir uns nieder, wie gestalten wir unsere Zukunft? Und ich glaube, dass da schon irgendwo die Erwartungshaltung ist, ja, du bist jetzt Bürgermeister, du wirst da auch für entlohnt in dem Sinne. Also sieh mal zu, dass du das alles so auf die Reihe kriegst. Du bist ja selbst schuld, dass es so ist, so ungefähr. Und ich glaube schon, dass der Druck, der auf den jungen Kandidatinnen und Kandidaten lastet, durchaus höher, als wenn er jetzt, sag mal so, vielleicht auch gerade ein Mann mittleren Alters kommt, vielleicht auf die 50 zugehend, der sagt, pass mal auf, das mache ich jetzt noch mal, um mein Leben noch mal ausklingen zu lassen, in dem Sinne, jetzt mal böse gesagt. Also das will ich ja niemanden, der irgendwie zur Last legen, aber das ist, glaube ich, so. Und ich glaube, noch schlimmer ist, und das muss ich wirklich sagen, ich glaube, da kann ich auch noch froh sein, dass ich ein Mann bin. Weil ich glaube, auch gerade unsere jungen Kolleginnen, und im Netzwerk habe ich da ja doch auch ein paar erleben dürfen, ich glaube, die haben das da nochmal viel, viel schwerer. Und die werden bestimmt an der einen oder anderen Stelle nochmal ganz andere Geschichten erzählen können. Weil dann weiblich, jung und dann noch, sag mal so, in eine Gemeinde hereinzukommen oder Stadt hereinzukommen, da gibt es bestimmt auch noch, sag mal so, Personen, die halt Stereotype bedienen wollen. Und das ist, glaube ich, nochmal ein Punkt, glaube ich, der noch viel schlimmer ist, als wenn ich jetzt sage, ich bin ein Mann und ich versuche das Ganze zu tun. Auch wenn ich da sage, pass mal auf, das ist auch immer schwierig, mit den Rahmenbedingungen da umzugehen.
Und wie sieht es auf inhaltlichen Feldern aus? Also jetzt bei den Erwartungen, also erwarten die Menschen dann von dir, dass du sozusagen die Gemeinde mal eben digitalisierst, weil du da ja viel näher dran bist am Thema als ein Anfang 60-Jähriger?
Also speziell, also wenn ich jetzt das Thema betrifft, das weiß ich gar nicht. Also da bei der Thema Digitalisierung, habe ich natürlich aufgrund meiner Profession versucht, auch in der Verwaltungsgemeinschaft, der wir angehören, habe ich natürlich versucht, auch immer irgendwo das Thema voranzutreiben. Das ist mir auch in manchen Sachen gelungen, weil ich es einfach gesagt, pass mal auf, das müssen wir jetzt machen. Also das fängt zum Beispiel bei der digitalen Rechnungsbearbeitung an. Das ist eine Kleinigkeit, aber die finde ich zum Beispiel schon mal sehr wichtig, dass das funktioniert hat. Gut, in Bayern ist jetzt natürlich auch die digitale Verwaltung ein bisschen durch unsere Digitalministerin ein bisschen wieder in den Fokus gerückt, aber da stehen wir natürlich auch noch am Anfang. Das ist halt so ein Punkt, wie gesagt, gerade Digitalisierung, das ist halt bei einer ländlich geprägten Gemeinde gar nicht so das Thema, weil die Verwaltung ist nahe dran oder beziehungsweise ist direkt in der Nähe in Meldestadt und da kann ich halt auch hinfahren. Also, dass ich jetzt sagen müsste, pass mal auf, die Erwartungshaltung mir gegenüber ist jetzt, dass ich jetzt, was das Thema betrifft, zum Beispiel oder bei einigen anderen Themen auch jetzt, nur weil ich jung bin, das jetzt hochhalte, das sehe ich zumindest bei uns im Ort nicht. Das ist halt auch einfach der Altersstruktur sicherlich geschuldet und im Moment auch noch der Gesamtgemengelage. Aber ich glaube, wenn ich nicht da gewesen wäre, dann wären manche Themen auch einfach nicht mit diesem, ja, kann ich einfach sagen, also mit dieser Intensität vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch weiterverfolgt werden, weil mein Geschäftsstellenleiter, der hatte dann auch mit mir jemanden gefunden, der das Thema ähnlich sieht wie er. Aber das ist halt so ein Punkt, dass man braucht halt Mitstreiter, damit man irgendwas erreicht. Das ist ja auch klar.
Also jetzt gleich mal konkret auf IT. Du bist IT-Projektleiter beim Klinikbetreiber
Genau.
und hast studiert Medizininformatik und kommst jetzt in eine Kommunalverwaltung. Wie sehr haben dir denn die Haare zu Berge gestanden oder wie unterschiedlich sind denn die beiden Welten?
Ja, es wäre vermessen zu sagen, dass sie nicht grundsätzlich verschieden sind. Also grundsätzlich vielleicht aber noch nicht, aber es ist schon klar, wenn man in der freien Wirtschaft arbeitet und dann in die Verwaltung reinkommt, da ticken die Uhren einfach anders. Also das ist Fakt. Auch dieses projektmäßige Arbeiten, das kommt einfach in der Verwaltung nicht vor. Und ohne der Verwaltung da jetzt auch irgendwas, was ja Böses zu wollen, in Anführungsstrichen, darum geht es gar nicht. Aber es läuft auch in der Verwaltung oder auch grundsätzlich in Ämtern läuft es einfach ein bisschen anders. Das geben halt die Strukturen vor. Ich meine, ich kann auch über Bürokratie schimpfen. Das tun wir Bürgermeister natürlich gerne, weil wir an der einen oder anderen Stelle halt auch sagen, ey, das ist jetzt einfach zu viel, das ist zu überbordend in dem Sinne, was da jetzt gefordert wird. Aber da ticken die Uhren doch noch ein bisschen anders. Also wenn ich überlege, dass ich halt eine sehr hohe Flexibilität von mir auch erwartet wird in der freien Wirtschaft, das ist in der Verwaltung, wird das vielleicht auch eingefordert, aber gelebt ist es dann trotzdem anders, weil, wie gesagt, es gibt klar vorgegebene Arbeitszeiten in der Regel. Es ist normalerweise auch so, dass das Thema Homeoffice halt schwierig umzusetzen ist, aufgrund auch von IT-Security-Themen. Also, das muss man auch sagen, dass halt manche Dinge einfach nicht nach Hause gehören in dem Sinne. Datenschutz ist ein Thema. Ja, dann ist
Gut, aber das
natürlich
ist
auch
ja
in
in der
manchen Bereichen.
Kommunalverwaltung nicht anders als bei einer Klinik. Klar,
Ja,
möchte ich
hast du
nicht,
recht.
dass irgendjemand irgendwie meine Krankenberichte irgendwie auf dem Rechner zu
Ja.
Hause irgendwie hat und sich da irgendwie auf den Desktop lädt. Und genauso gut möchte ich nicht, dass dann irgendwie meine Einwohnermeldedaten irgendjemand
Ja, nee, hast du
quasi.
vollkommen recht.
Das
Nee,
ist
hast du
ja
vollkommen recht, aber ich
schon
sage halt,
vergleichbar.
ja, genau. Nee, aber ich sage halt auch, wenn ich jetzt, also ein Beispiel noch, ich meine, beim Bürgeramt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist halt so, da ist es halt sehr wichtig, dass auch der Kundenkontakt, also zu den Bürgerinnen und Bürgerinnen halt da ist. Und da kann ich jetzt nicht sagen, pass mal auf, da ermöglichen wir jetzt Homeoffice. Aber es ist schon ein Unterschied. Aber ich denke nichtsdestotrotz, also ich merke ja auch, es findet ein Wandel statt, dass manche Sachen halt auch mittlerweile auch Einzug halten in die Verwaltung.
Jetzt hast du ja gerade schon mal auch das Thema Homeoffice und so weiter angesprochen. Jetzt gab es ja während Corona auch gerade für öffentliche Verwaltungen einen gewissen Umbruch, nenne ich es mal. Ja, weil wenn man da nicht mit Homeoffice gearbeitet hätte, hätte man ja mitunter zwischendurch gar nichts machen können. Oder digitale Teams, Videokonferenzen. Das war ja, also jetzt auch in der Privatwirtschaft war das nicht unbedingt weit verbreitet. Es gab es schon mitunter, aber im öffentlichen Sektor ja fast gar nicht. Und das hat sich ja jetzt in den letzten 2 Jahren doch zumindest massiv geändert. Auch bei euch in Hendum. Was habt
Ja,
ihr
auch.
da
Also
an
so sagt.
neuer Arbeit, neuem New Work, wie man es auch immer so schön nennt? Was hat sich da bei euch durchgesetzt und was bleibt auch, deiner Meinung
Also
nach?
was auf jeden Fall bleibt, ich meine, das ist jetzt vielleicht nochmal das Geringste, aber ich meine, alleine die Tatsache, dass wir jetzt einfach mal ein Videokonferenz-Tool halt auch einsetzen, das ist schon mal eine Sache. Das ist, wie gesagt, ist für mich jetzt halt auch bei uns auf der Arbeit, ist das täglich Brot. Aber ich finde halt einfach auch nochmal mittlerweile, dass man halt sagt, pass mal auf, ja, wir treffen uns auch mal digital. Wir kommen halt mal zu einer Sitzung nicht in Präsenz zusammen, sondern wir machen einfach mal eine Videokonferenz. Oder auch solche Themen wie die Feuerwehrübungen. Wir haben die Feuerwehrübungen zum Beispiel jetzt digital halt auch stattfinden lassen. Und das ist so ein Punkt, das ist zwar noch wahrscheinlich die unterste Ebene, aber nichtsdestotrotz finde ich, dass schon mal ein Sinneswandel hat da stattgefunden. Und das ist eine Sache, die kann ich auch einfach in Händen umsetzen. Da brauche ich die Verwaltung nicht dazu. Und sonst sind wir natürlich sehr von der Verwaltung abhängig. Aber da ist auch so. Ich meine, hatte ich ja gesagt, dass das Thema Homeoffice in der Verwaltung noch nicht so stark gesetzt, aber es kommt vor, wir ermöglichen es. Und auch gerade wenn jetzt zum Beispiel irgendwo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halt an einem Thema dran bleiben müssen, das ist natürlich auch wichtig, dass man vielleicht auch mal in Ruhe das Ganze abarbeiten kann. Und deswegen, derlei Dinge sind einfach jetzt auch in der, ja, oder auch während der Corona-Zeit halt wichtiger geworden. Und ich hoffe auch grundsätzlich, dass das auch weiterhin so bleibt. Und ich hoffe auch, dass aber auch diverse, also dass auch gerade noch, wir es auch langfristig schaffen, auch wieder den Papierberg oder auch Papierakten jetzt nach und nach auch zu reduzieren. Selbst bei uns, sagen wir mal so, im Archiv in Händungen. Also, dass wir es außer, da haben wir auch schon angefangen, halt auch mehr zu digitalisieren. Das ist zwar auch sehr aufwendig, aber es ist zumindest mal gemacht worden. Selbst die alten Urkunden und so weiter und so fort, dass man das auch für die Nachwelt erhält. Und ja, das ist halt alles so eine Sache, da hoffe ich, da bleiben wir dran und da hoffen wir, kommen wir auch immer noch weiter. Und da glaube ich auch nichtsdestotrotz, dass da noch viel ein großer Berg vor uns liegt, den wir noch der zu besteigen gilt, weil das kostet ja auch alles Geld. Das muss ja, das weiß ich aus
Das ist richtig.
IT-Projektmanager. Ich meine, gute IT-Systeme kosten aber schlichtweg Geld und das ist halt auch immer so die Frage: Sind die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bereit, dieses Geld dafür in die Hand zu nehmen? Wenn es, ich meine, meistens geht das ja, wenn es Fördermittel gibt, dann okay, aber wie gesagt, man muss dafür auch bereit sein, das zu tun.
Was wäre denn mindestens nötig, deiner Meinung nach? Wenn du sagst, bereit, ist das eine, aber klar kann dann jede
Also,
Kommune auch einen anderen Standard setzen, was sie auch willens und fähig ist, irgendwie umzusetzen. Nicht jeder muss High-End irgendwie alles haben. Aber was wäre denn sozusagen so ein Mindeststandard, den wir aber noch erreichen müssen aus deiner Sicht?
wie gesagt, nochmal, ich glaube, dass die Bürgermeister grundsätzlich erstmal die Offenheit dafür haben müssen, das zu tun. Weil das merke ich auch aus meiner Erfahrung in den letzten Jahren. Man sieht zwar die Notwendigkeit, dass man, sagen wir mal so, in der Digitalisierung voranschreitet, dass man IT-Systeme nochmal neu aufbaut, dass man halt auch neue Speichersysteme zum Beispiel schafft oder dass man halt sagt, pass mal auf, wir sorgen auch dafür, dass zum Beispiel die Gremienarbeit, dass sie viel digitaler wird. Also, dass ich halt auch zum Beispiel meine Sitzungsunterlagen halt komplett noch digital habe, aber dann so weitreichend, dass ich halt sagen kann, pass mal auf, wenn ich dazu noch Unterlagen brauche, Pläne, sozusagen weitere Literatur, dass es halt alles dann dementsprechend schon dabei ist. Und ich glaube, da muss auch noch muss halt der Mehrwert erkannt werden von den Kolleginnen und Kollegen, dass man sagt, gut, ich sehe den Mehrwert und dann bin ich auch bereit, dafür Geld auszugeben, weil da wird oftmals auch aus der Erfahrung, die ich machen musste, wird einfach gesagt, ja, komm, also wasch mich, aber mach mich nicht nass so ungefähr. Also das ist okay, dass wir das haben, aber ja, so jetzt sag mal richtig in den Invest gehen, gehe ich dann auch nicht. Und das ist halt einfach so schlichtweg, dass wir adäquate Serversysteme brauchen, die halt auch leistungsfähig sind, dass ich von überall auch zum Beispiel meine E-Mails abrufen kann. Ich meine, das ist nicht selbstverständlich mittlerweile, dass klar, ich meine, mit den heutigen Handys, aber dann fängt das Landratsamt wieder an und sagt, pass mal auf, ey, aber Leute, pass mal auf, das ist das Behördennetz. Wie kriegen wir das hin, dass ich jetzt ein Handy habe, wo gegebenenfalls noch WhatsApp draufläuft, weil das die Bürgermeister ja gerne für die Kommunikation brauchen. Aber wie kriege ich da die Kuh vom Eis? Das ist halt wichtig. Aber wie schaffe ich es zum Beispiel auch gerade, dass ich alle Informationen halt, habe ich ja vorhin schon gesagt, ja, dass ich alle Informationen habe. Und ich finde halt auch sehr wichtig, und die Möglichkeit gab es ja zu Zeiten von Corona, die wurde zumindest in Bayern geschaffen, dass man halt auch die Gemeinderatssitzung halt auch wirklich digital hat stattfinden lassen können. Das Problem ist aber, hat kaum meiner Ansicht nach jemand gemacht, weil diese leistungsfähigen Videokonferenzsysteme halt dementsprechend auch Geld kosten. Aber auch dieses Streamen von Gemeinderatssitzungen zum Beispiel ins Netz. Das ist halt auch so ein Punkt, ist halt viel zu wenig. Und deswegen ich glaube ich, dass wir einfach bereit sein müssen, grundsätzlich Geld in die Hand zu nehmen für Systeme, die halt einiges ermöglichen. Dann ist die Art der Möglichkeiten, was ich dann machen kann. Also, dass wir halt auch wirklich einen Posteingangsprozess schaffen, zum Beispiel, der halt generell sagt, egal was es ist, jegliches Dokument wird in einem Dokumentmanagementsystem eingespeist und da, wie gesagt, habe ich dann auch einfach den ganzen Postlauf, dass ich gar nicht mehr irgendwie Post ins Fach gelegt bekomme, sondern dass es einfach digitalisiert wird und ich das dann einfach digital vor mir liegen habe. Und das ist, glaube ich, ja, ich sagte ja, das ist noch ein langer Weg dahin, aber ich glaube, das ist zumindest das Mindeste, was wir tun können sollten, dass wir die Programme, die ich habe, und dass ich das App-basiert, heißt, ich halt irgendwo mal im 21. Jahrhundert ankomme. Also dass ich da noch Ja, ich glaube, das größte Problem ist halt die Papierwust. Es geht halt viel zu viel nach wie vor in der
Aber
Verwaltung über Akten.
genau, wie sehr, also ne, die Postmappe oder die
Ja.
Stapel an Postmappen auf dem Schreibtisch muss ich, glaube ich, keinem Bürgermeister erzählen, was das sozusagen für ein, erstmal auch für einen Aufwand ist, sozusagen dieses ganze Aktenfressen in Anführungsstrichen. Und hier unterschreiben, da unterschreiben und so weiter. Häufig werden ja bei neuen Systemen dann auch rechtliche Bedenken, Datenschutz
Ja.
hast du eben schon angesprochen. Wie oft sind es denn wirklich rechtliche Probleme oder wie oft heißt denn rechtliche Bedenken deiner Erfahrung nach? Habe ich jetzt keine Lust zu.
Sag mal so, Gott sei Dank haben wir hier, das muss ich einfach so auch so ehrlich sein, wir haben da Gott sei Dank pragmatische Wege gefunden. Aber wir haben jetzt neulich die Diskussion nochmal gehabt. Es ging einfach schlichtweg, muss man wirklich sagen, es ging einfach schlichtweg ums Handy. Und wenn ich das richtig machen würde, ich habe mich die ganze Zeit davor gewehrt, mehr als ein Handy mit mir rumzutragen. Und da fängt es an und da hat unser Datenschutzbeauftragter schon mal das kritisch angemerkt, ey, pass mal auf, wenn du da deine Bürgermeister-E-Mails hast und natürlich und so weiter und so fort, dann, wie gesagt, was du da noch privat drauf machst, das will ich gar nicht so ungefähr wissen. Also das muss man auch so ehrlich sagen. Nur ich bin da natürlich auch sehr sensibilisiert. Also ich versuche das halt natürlich auch dementsprechend auch konform zu nutzen. Nur das ist halt ein Spannungsfeld, da haben wir neulich, wie gesagt, das war gerade eine Diskussion neulich mit den Handys, weil das ist halt so ein Punkt. Natürlich wollen wir Bürgermeister auch es anbieten, einen engen Kontakt mit den Bürgern zu treten. Das geht halt heutzutage über diverse Messenger-Dienste. Und deswegen ist natürlich dann, wo man dann halt auch dieser von so einem Datenschutzbeauftragten der VG halt dann halt ja auch mal leicht darauf hingewiesen wird, so insgesamt. Das ist halt der Punkt. Und deswegen, es muss ja auch alles über VPN-Tunnel abgesichert werden und so, auch die ganze Kommunikation. Also wenn ich zum Beispiel auf unser Ratsinformationssystem zugreifen will, also um selber auch Dokumente zu erstellen, ja, wo geht es wieder um VPN-Tunnel? Das ist auch, das ist alles okay, mache ich ja bei der Arbeit genauso, aber das ist, wie gesagt, es sind halt immer so wieder auch teilweise technische Hürden, die gesetzt werden, dass es halt auch dann funktionieren muss. Und auch für mich als ITler ist es dann halt immer ein bisschen ernüchternd, dass meine Firma halt was auf die Reihe bekommt, was datenschutzrechtlich sogar abgenommen ist, was aber die Verwaltung irgendwie nicht kann. Und das ist, glaube ich, dann wiederum mal der Punkt der Frage, ob das Geld ist.
Vielleicht weiter das Thema mal aufzugreifen oder mal jetzt jenseits von E-Government und IT-Lösungen. Als wir uns im Vorfeld ausgetauscht haben, was für Themen man denn, was für spannende Themen es denn in Händungen gibt für den Podcast, hast du beschrieben, bei den Themen ist es in einer kleinen Gemeinde wie Händungen natürlich immer etwas weniger umfangreich. Komma. Und dann hast du ganz viele, ganz viele, eine ganz lange Liste von spannenden Projekten aufgezählt. Unterschätzt man manchmal selbst, was man als Bürgermeister auch in einer so kleinen Gemeinde wie Hendungen alles so leistet?
Ja, also ich muss, sag mal so, im Nachgang, ich glaube, dass du da auch mir so ein bisschen den eigenen Spiegel vorgehalten hast. Also ich glaube, das ist wirklich so. Also ich habe das jetzt wieder gemerkt, ich hatte jetzt am Wochenende hatte ich Bürgerversammlung und bei uns in Hendungen in Rabershausen und man bereitet das vor und schreibt halt die Themen, auf die man gerne noch ansprechen möchte. Und am Ende des Tages sind es dann doch 15 Seiten. Und so mit Themen, da steht natürlich auch viel Prosa dabei, was man sagen möchte. Aber ich glaube, also ich habe gemerkt, ich unterschätze das, was eigentlich alles läuft. Man stellt sich dann vielleicht auch immer so ein bisschen ja, das eigene Licht unter den Scheffel, weil man sagt, ja, die hauptamtlichen Bürgermeister von großen Städten und so, die müssen ja Themen noch und nöcher haben und vielleicht ist das manchmal gar nicht so. Also vielleicht sagt man gerade, dass vor Ort in den kleinen Gemeinden, die halt vielleicht auch wenig Chancen haben, weil ich meine, das muss man auch hier sagen, selbst bei uns im Landkreis Rhön-Grabfeld kann man so Urbanisierungstendenzen feststellen. Also dass wir wirklich halt sagen, pass mal auf, die Bürger zieht es halt vom Land in die größeren Städte. Also größere Städte, die sind dann halt nicht, kann man vielleicht mal 5.000 Einwohner oder so, aber dass halt in die Richtung geht. Und da haben wir als kleine Kommune nicht so viele Chancen, aber die müssen wir nutzen. Und deswegen glaube ich einfach, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann doch mehr Themen zusammenkommen, als einem das so klar ist. Und dass man da vielleicht auch so ein bisschen zurückhaltend ist, diese irgendwie großartig an die große Glocke zu hängen oder so. Deswegen ist, glaube ich, diesmal diese Aussage gekommen. Ja.
Ja, gucken wir mal die Themen an, die du da unter anderem genannt hast. Also ihr habt zum Beispiel im Ortsteil Rappershausen ein Schullandheim. Das wird komplett von der Gemeinde betrieben. Natürlich, Corona hatten wir eben schon mit Blick auf die Verwaltung, aber auch mit Blick auf ein Schullandheim war Corona natürlich für so eine Einrichtung ein Desaster, weil wahrscheinlich komplett geschlossen.
Genau.
Jetzt fangt ihr wohl den Neustart an. Was macht ihr da? Wie macht ihr das konkret? Beziehungsweise welche Auswirkungen hatte das auch auf euren Gemeindehaushalt? Instandsetzung und solche Geschichten sind ja alle geblieben. Einnahmen sind keine mehr da gewesen. Was hat das gemacht? Und wie versucht ihr das jetzt wieder ins Laufen zu kriegen?
Also grundsätzlich sind wir erstmal froh gewesen, dass wir, sagen wir mal so, auch in den Pandemiejahren zumindest sich die Entwicklung teilweise ein bisschen anders dargestellt hat, als wir vermutet hatten. Also wir haben deutlich negativer gerechnet und durch diverse Förderprogramme und durch eine gewisse Belegung, die wir halt dann nochmal machen konnten, weil halt dann die öffentliche Öffnung wieder da war, ist das Ergebnis dann nicht so negativ ausgefallen, wie es dann schlussendlich mal prognostiziert war im Rahmen der Haushaltsberatung. Also das war schon mal immerhin schon mal ganz gut. Aber natürlich waren wir weit von dem weg, was normal war. Das steht ja außer Frage, weil wir behördlich geschlossen waren oder weil das Kultusministerium Bayern gesagt hat, pass mal auf, liebe Schulen, ihr dürft keine Klassenfahrten machen und so weiter und so fort. Hat natürlich ja einfach bei uns schlichtweg ganz schön, ja, es war einfach still bei uns im Haus, was normalerweise ja nicht der Fall ist. Bei uns hört man Kinderlachen eigentlich im
wie,
Haus.
Wie groß ist das Landheim?
Das Schülerheim hat 90 Betten. Die können wir zwar nicht immer komplett belegen, weil wir natürlich immer dieses Männlein-Weiblein-Thema haben, also dass die Mädchen und die Jungs voneinander getrennt natürlich untergebracht werden, ist ja klar. Aber so haben wir 90 Betten und normalerweise kriegt man dann so 3 Klassen würden wir komplett unterkriegen. Und wie gesagt, das Kinderlachen hat einfach gefehlt. Und das ist ja schade, weil ich auch glaube, dass durch das Hygienekonzept, was wir auch hatten, dass wir einfach da ein bisschen, also oder auch sehr sichere Aufenthalte hätten gestalten können. Weil ob ich jetzt in der Schule bin und mit vielen Kindern und Jugendlichen zusammenkomme oder im Schullandheim in einem doch etwas eingegrenzten Umfeld, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr Entgegenkommen der Politik oder der Landespolitik gewünscht. Aber gut, das ist jetzt so gewesen. Ja, und jetzt geht's irgendwo wieder los. Wir versuchen gerade wieder in Regelbetrieb überzugehen. Was natürlich im Moment noch ein bisschen holprig ist, weil wir dazu, also es ist aber jetzt zufällig dazu gekommen, wir hatten einige personelle Veränderungen, weil es einfach so war, zum Beispiel durch Rente und so weiter und so fort. Ja, jetzt fangen wir mit dem Ganzen wieder an und hoffen einfach wieder, dass wieder alles normal läuft. Ja, was die Gemeinde grundsätzlich gemacht hat, um auch noch mal ein bisschen wir haben uns einfach professionelle Hilfe geholt. Wir haben eine qualifizierte Beratungsfirma, die derlei Einrichtungen berät, also Bildungseinrichtungen insbesondere, egal ob das Jugendherberge, Schullandheim oder Bildungshaus eines Verbandes oder wie auch immer. Da gibt es Firmen, die da Beratungsleistungen anbieten und die haben wir uns jetzt als Gemeinde dazugeholt und die machen jetzt einen Betriebscheck und gucken, ob man irgendwo an Stellschrauben drehen kann. Ich meine, das ist ja auch immer gut, dass man halt nochmal jemanden von extern vielleicht auch draufschauen lässt und sagt, ja, guck mal, machen wir das alles so richtig? Weil klar ist auch, man kommt da als Bürgermeister oder als Bürgermeisterin der Gemeinde Hennung, kommt man wie die Jungfrau zum Kinde. Also was hatte ich vorher mit Schullandheim zu tun, außer die eigenen Aufenthalte aus der Schulzeit, die jetzt halt mehr oder weniger gut waren, die Erinnerungen daran. Also je nachdem, wie es halt war. Oder das ist halt
der Geruch und deswegen, von dem Essen, das hat man gleich.
Ja, genau. Also vor allen Dingen so Tee. Das ist halt auch immer so Tee und Graubrot und so. Also versuchen hat sich jetzt mittlerweile Gott sei Dank auch geändert. Aber ja, das ist halt so auch Doppelstockbetten und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ist halt irgendwo auch ein gewisser Mikrokosmos, der aber trotzdem auch sehr spannend ist. Da sind wir auch sehr stolz nochmal, das muss ich ganz klar so sagen. Wir sind sehr stolz auf unseren Schulanteil mit unseren inhaltlichen Schwerpunkten, mit unserem Mountainbike-Fahren und so weiter und so fort. Das ist schon, ich bin auf jeden Fall sehr stolz drauf. Ist mir sehr wichtig auch, dass das Schulandheim gut läuft.
Also Mountainbike hast du jetzt gerade angesprochen. Ihr plant jetzt gerade im Umfeld vom Schulandheim noch 2 Projekte. Einmal geht es um die Sanierung eines Pfarrhauses, zur Erweiterung, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau.
Und dann plant ihr mit einer LIDAR-Förderung auch ein Pumptrack. Genau. Pumptrack hatten wir im Netzwerk Junge Bürgermeister auch schon mal irgendwie einen Anbieter, der das vorgestellt hat. Ich muss zugeben, jetzt bin ich aber auch vom Alter her da ein bisschen sozusagen außerhalb der Zielgruppe, musste erst mal googeln, was ein Pumptrack ist. Vielleicht erklärst du es kurz. Vielleicht gibt es ja auch noch andere, die da nicht so firm sind wie ich.
Genau. Also ein Pumptrack ist eine Mountainbike-Bahn. Ich will es mal wirklich Bahn nennen. Das ist ein asphaltierter Bereich mit Wellen oder auch teilweise mit Sprüngen drin. Und mit dem man durch Pumpen, also das Pumpen sozusagen, durch Auf- und Abbewegungen halt diesen Parcours ohne Treten halt absolvieren kann. Das sind meistens Rundkurse und der große Vorteil ist halt dabei, das können schon sehr kleine Kinder können das schon machen. Und das ist natürlich auch gerade mit unserem Mountainbike-Schwerpunkt, haben wir natürlich auch schon die Grundschulkinder haben wir dort schon auch einfach vor Ort und auch mit diesem Angebot wollen wir natürlich dafür sorgen, dass das Thema Radfahren viel stärker wieder auch in den in das Bewusstsein der Schulen gelangt. Also wir haben da auch Kontakte zur LMU München im Fachbereich Geografie. Und die haben zum Beispiel haben die Forschung durchgeführt zur Mobilitätssozialisation in Familien zum Beispiel. Das ist total spannend, dass gerade in Großstädten immer weniger Kinder halt Fahrradfahren lernen, weil sie einfach nicht darauf angewiesen sind. Und das ist halt sehr spannend, haben die halt, wie gesagt, mit Studien dazu. Und das geht einfach darum, dass vielleicht jetzt ein Münchner Kind, ein Berliner Kind, ein Kölner Kind manchmal gar nicht vor diese Situation gestellt, falls man auf lerne ich Fahrradfahren, weil die öffentlichen Verkehrsmittel halt so gut angebunden sind oder die Eltern halt Angst haben, dass den Kindern was im Stadtverkehr passiert. Und deswegen ist das vielleicht auch vergleichbar mit dem Schwimmunterricht und so weiter und so fort. Aber wir finden halt auch, dass Fahrradfahren sollte wieder viel stärker auch in den Sportunterricht integriert werden. Da gibt es auch bundesweit, gibt es da starke Tendenzen. Also es gibt ja Schoolbikers, nennt sich das, so eine Initiative bundesweit, die sich um das Radfahren in Schulen kümmert. Da wollen wir halt in diese Stoßrichtung gehen wir halt auch mit unserem Schullandheim. Und deswegen ist halt auch ein Pumptrack, macht den Kindern Spaß, weil es gerade eine moderne Art und Weise ist. Wie gesagt, hatten wir auch im Netzwerk. Viele Kommunen greifen das ja im Moment auf und wir halt auch, aber wir haben halt noch den Hintergrund mit dem Schullandheim, wo es natürlich auch um Bildung geht, wo wir halt den Kindern auch nochmal ja auch Techniktraining und so weiter und so fort, also sicheres Beherrschen des Fahrrads beibringen wollen. Und deswegen haben wir gesagt, pass mal auf, dieser Pumptrack ist halt ein Baustein, den wollen wir natürlich auch der Öffentlichkeit zugänglich machen oder müssen es, weil wir jetzt eine Leaderförderung haben wollen. Aber ich glaube, das ist der Hintergrund nochmal. Und dieser Pumptrack, er wird ja auf jeden Fall sehr gut angenommen, da bin ich der festen Überzeugung.
Jetzt ist das ja eher auch was, zumindest kann ich mich erinnern, als wir das im Netzwerk mal in einem digitalen Stammtisch besprochen haben, auch was, wo man sich eine gewisse Außenwirkung von verspricht. Also
Ja.
ist das für einen 1.000-Einwohner-Ort, ist das da nicht zu groß oder funktioniert das bei euch nur, weil das halt mit dem Schullandheim in Kombi ist? Oder wäre das auch für andere Orte vergleichbarer Größenordnung eine spannende Sache? Weil die Außenwirkung ist ja nur dann spannend, wenn es nicht jeder hat. Weil, ne, wenn es dann jeder hat, dann braucht man auch nicht mehr in den Nachbarort zu kommen, oder?
Also ich glaube, natürlich ist es so, also ich muss ja nochmal ehrlicherweise sagen, wir bauen den Pumptrack in Rappershausen. Rappershausen ist Ortsteil von Hendung und Rappershausen hat gerade mal 210 Einwohner. Das ist halt, da ist unser Schullandheim auch. Das ist der kleine Ortsteil, das ist das Schullandheim. Und ehrlicherweise glaube ich, wenn wir das Schullandheim da nicht hätten, dann würde man sowas wahrscheinlich in Rappershausen nicht machen. Glaube ich nicht. Also weil das ist einfach, dafür ist ja Ortsteil ja noch kleiner als die Gemeinde Hendung mit knapp 1.000 Einwohnern, der sowieso schon ist. Dadurch haben wir das Schullandheim. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, das halt so ein Thema, wenn ich jetzt, wie gesagt, wenn man so ein bisschen sich in Deutschland bewegt, dieses Thema Funpark, will ich es mal nennen. Ich möchte nicht wissen, wie viel Millionen Euro schon über die Städtebauförderung zum Beispiel gerade für diese Projekte hergenommen worden sind. Oder vielleicht Lieder, vielleicht sogar auch. Also, es ist schon an der einen Stelle kommt das immer mehr auf. Aber ich finde, das ist halt auch eine moderne Form ja, sag mal so, der Freizeitgestaltung. Also, und deswegen, glaube ich, ist es auch nicht abhängig von der Größe der Gemeinde. Ich muss es nur miteinander verknüpfen. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe in Mellrichstadt gibt es zum Beispiel einen Flow Trail, also es ist ein Mountainbike Trail, wo es darum geht, sag mal so durch Steilkurven und durch Sprünge oder auch Hügel und so weiter und so fort, oder durch sogenannte North Shore Elemente, also so Holzbrücken oder so, da Mountainbike zu fahren. Und was wir jetzt auch im Landkreis so in Grabfeld versuchen, halt diese Elemente oder diese Hotspots zu verbinden und das natürlich touristisch zu erschließen. Und dann ist halt das Schullandheim Rappershausen ist dann halt ein weiterer Hotspot. Und da kann es noch viele, viele andere geben. Die sehen dann halt vielleicht anders aus. Vielleicht sagt einer, ich habe keinen Pumptrack, aber ich habe vielleicht noch einen Mountainbike-Trail oder so. Und deswegen ist das für mich nicht abhängig von der Größe des Ortes. Man muss es halt wollen.
Wenn ich jetzt so die weiteren Projekte, die ihr vor Ort alle habt, ich habe eben schon gesagt, es waren ja
Ja.
relativ viele. Blick in die Lokalpresse zeigt dann Kostenexplosion bei der Sanierung des Schulgebäudes. Startschuss für Gestaltung eines neuen Dorfplatzes. In Klammern inklusive Fällung einer alten Linde, was ja immer ein besonders
Ja.
emotional aufgeladener Punkt dann auch noch ist. Neues Gewerbegebiet ist ausgewiesen worden. Ihr investiert in Ladesäulen für die E-Mobilität, also eine am Schullandheim und eine, glaube ich, im Gewerbegebiet. Kommen auch für einen Ort mit 1.000 Einwohnern zwei Ladesäulen, ist da schon eine ganze Menge. Also das gibt es in vielen Orten, die weitaus größer sind, eben nicht. Dann Teichkläranlage ist schwierig. Das sind jetzt alles nur Sachen aus den letzten ja, 3 Monaten. Was habt ihr denn noch? Also ihr macht ja offensichtlich eine ganze Menge, um den Ort zukunftsfest zu machen. Ja, also so ein
Ja.
Dorfplatz, irgendwie eine Brache, irgendwie dann halt neu beleben, und so weiter. Was habt ihr euch da alles vorgenommen? Was ist so das Bild von Hendungen, was du, oder folgt das einem Bild oder sind das alles Einzelprojekte, die miteinander nichts zu tun haben?
Also ich hatte das vorhin ja schon gesagt, die Gemeinde Hendung ist ein kleiner Ort. Wir liegen zwar an der A71, aber wir liegen an sehr ländlichen Projekten, Raum schlichtweg. Ich hatte von den Urbanisierungstendenzen hatte ich gesprochen. Und es ist einfach so, die Gemeinde Hendung war schon mal größer. Und eigentlich ist unser Standort, ist, glaube ich, auch in Rhön-Grabfeld grundsätzlich oder auch jetzt im Dreieck Hessen, Thüringen, Bayern, ist grundsätzlich nicht schlecht. Nur, was wir natürlich auch erleben, dass wir halt überaltern, dass wir halt auch Leerstände haben in der Gemeinde. Und deswegen versuchen wir durch unser Tun halt den Lebenswert zu erhalten zumindest, beziehungsweise auch zu steigern. Oder aber auch natürlich Themen oder Projekte umzusetzen, die vielleicht auch seit vielen Jahren einfach auf der Agenda standen oder beziehungsweise da halt dann die Zeit noch nicht dafür da war. Und deswegen ist, glaube ich, einfach so ein Punkt gerade, an dem wir angelangt sind, dass gerade im Moment vieles parallel läuft oder laufen muss. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir, also wir haben jetzt zum Beispiel kein Gemeindeentwicklungskonzept oder so, das mal halt irgendwann erstellt wurde, dass man jetzt sagen könnte, pass mal auf, wir haben jetzt eine Agenda, die legt jetzt das gemeindliche Tun für die nächsten 30 Jahre fest, sondern das haben wir nicht. Aber wir haben halt, auch durch mich sind noch mal ein paar mehr Impulse halt reingekommen, zum Beispiel der Pumpcheck oder so, das wäre nicht gekommen, wenn ich jetzt kein Bürgermeister geworden wäre zum Beispiel. Das ist alles solche Punkte. Nichtsdestotrotz, wir haben natürlich auch noch weitere Themen in petto. Also wie du sagtest, die Teichkläranlagen, ist halt so ein Punkt, das gehört einfach zur örtlichen Nahversorgung einfach dazu. Das ist halt einfach auch natürlich gewachsen. Aber die Herausforderungen der heutigen Zeit kommen halt noch dazu. Also, dass wir halt sagen müssen, pass mal auf, wir müssen jetzt bei den Teichkläranlagen was machen, dass diese wieder dem State of the Art entsprechen. Dann, wie gesagt, ist auch noch, was man da in dem Zusammenhang ansprechen muss. Wir haben eine Mehrzweckhalle zum Beispiel, die seit vielen, vielen Jahren, also die Anfang der 70er Jahre ist der Grundstein gelegt worden. Natürlich kommt auch diese Mehrzweckhalle in die Jahre. Natürlich müssen wir auch unsere Brandschutzthemen unterhalten, wie auch zum Beispiel unserem Schulgebäude, das wir hier an einen freien Träger vermietet haben. Aber das ist jetzt einfach so der Punkt, wir wissen darum und müssen dies einfach jetzt irgendwann angehen. Und das Problem ist halt, wir müssen es halt priorisieren. Also wir müssen halt gucken, wann können wir das umsetzen, mit welchen finanziellen Ressourcen. Wir haben den großen Vorteil, dass Sendung schuldenfrei ist. Wir haben auch nach wie vor gute Rücklagen, also für der Größe der Gemeinde. Also uns geht es grundsätzlich erstmal finanziell nicht schlecht. Und deswegen können wir auch einige Sachen können wir auch aktuell noch tun. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen halt gucken, wie gesagt, wie wir uns aufstellen. Und wir hoffen einfach, dass wir auch, da zieht der Gemeinderat auch voll mit, dass wir durch halt unser Tun halt den Lebenswert hier erhalten. Auch ich will jetzt nicht sagen Konkurrenz, aber zumindestens ja Mitbewerberschaft in dem Sinne. Mit anderen Kommunen gleicher Größe hier bei uns im Landkreis Rhön-Grabfeld.
Jetzt haben wir ja ganz viele Sachen angesprochen. Insgesamt, ne, die Rolle der Bürgermeister ist geprägt von vielfältigen Aufgaben, von vielfältigen Themen, von vielen Erwartungen. Das überfordert natürlich oft. Hohe Präsenz, hohe Sichtbarkeit, schlechte Work-Life-Balance. Bei dir jetzt auch noch in Kombination, das auch noch alles im Ehrenamt. Ne, also das heißt, es ist nicht nur die Work-Life-Balance, sondern sogar die Work-Life-Ehrenamts-Balance, weil Work ja eben nicht der Bürgermeister ist, sondern der IT-Projektleiter. Was sagst du jetzt anderen Menschen, jungen Menschen, die überlegen, für so ein Amt zu kandidieren? Was sind deine Tipps jetzt? Du bist ja jetzt nun auch schon nicht ganz frisch im Amt, sondern doch schon
Genau.
einige Jahre alter Hase der jungen Bürgermeister. Was sind deine Tipps, die du jungen Menschen mitgibst, die vielleicht vor der Entscheidung stehen, gefragt worden sind, ob sie da nicht vielleicht das vorstellen können, wo sollten die darauf achten?
Also ich glaube grundsätzlich, dass diese Entscheidung, die sollte niemand leichtfertig treffen. Also das ist einfach so ein Punkt. Ich glaube, man darf sich das auch gut überlegen. Also wenn man auch gefragt wird und so, ich glaube, das muss man sich gut überlegen, einfach schlichtweg. Für mich war mal wichtig, von Anfang an, wenn meine Frau gesagt hätte, Florian, pass auf, ich will das nicht, weil ich will nicht, dass das sag mal so, dass unsere gemeinsame Zeit hier irgendwo davon so eingeschränkt wird. Und da muss die, zum Beispiel jetzt in meinem Fall, also die Familie oder die Frau, die müssen halt da mitziehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel in einer Partnerschaft lebt oder so, man muss es einfach klar sein, dass dieses Amt auch viel Zeit bindet. Und wenn man nicht den Rücken frei gehalten bekommt in manchen Punkten, dann sollte man sich das gut überlegen. Also ich glaube aber, es wird dem Amt auch gerecht, wenn man sich das gut überlegt. Also mit Einführen wieder. Man muss auch klar sagen, Wahlkampf ist jetzt auch jetzt nicht so das Schönste, was man sich so immer vorstellen kann. Also das muss man einfach sagen. Wahlkampf ist auch anstrengend, schlichtweg. Und was ich auch noch sehr wichtig finde zu sagen in dem Zusammenhang, es muss einfach klar sein, dass schwierige Zeiten in jedem oder in diesem Amt aufkommen werden. Das muss nicht mal sein, dass das eigene Fehler sind, aber es ist einfach so, dass ich das auch ganz klar sagen kann, dass es Momente gibt, wo man einfach psychisch vielleicht teilweise fast am Ende ist, beziehungsweise auch physisch. Also, dass man halt, da muss man belastbar sein, das muss man aushalten können. Und ja, ich erinnere mich da einfach schlichtweg gerne an ein Bild von meinem Kollegen hier aus Bayern, aus Beratshausen, dem Matthias Bär, auch selber bekannt ja bei uns im Netzwerk, hat auch im letzten Jahr ja auch beim Netzwerktreffen in Berlin das Gespräch mit dem Carsten Maschmeyer moderiert. Und ja, er ist gut bekannt und er ist ja auch bei Facebook sehr aktiv. Und der hat einmal, hat er Mitte Februar war das, hat er mitten in der Nacht ein Bild von sich gepostet. Und er ist einfach total fertig auf diesem Bild aus und hat geschrieben einfach dazu, dass es Tage gibt, an denen man einfach innerlich nicht zur Ruhe kommt. Und da habe ich so gemerkt, ey Matthias, ich weiß genau, wie du dich gerade fühlst. Ich kann das so gerade miterleben. Das ist halt, das hatte ich auch schon ein paar Mal, dass es einfach Nächte gibt, wo man im Bett liegt, wo einem die ganze Arbeit irgendwie aufs Bett kommt, wo man nicht zur Ruhe kommt, wo man sagt, boah, ey, den Kopf nicht abgeschaltet bekommt und weil einem das belastet. Und ich würde allen Damen und Herren, die überlegen, für dieses Amt zu kandidieren, würde ich einfach sagen, seid euch dessen bewusst. Wenn ihr das irgendwie kompensiert bekommt, dann könnt ihr das machen. Aber wenn es nicht kompensierbar ist oder wenn das nicht irgendwie abgefangen werden kann durch Gespräche, durch auch persönliches Tun oder vielleicht sogar auch professionelle Hilfe, oder wenn einem das zu nahe geht, also wenn man nicht vom Charakter her das aushalten kann, dann sollte man, glaube ich, auch das Amt nicht antreten, weil es wird diese Momente werden kommen. Und ich habe den, wie gesagt, nochmal, ich habe den Matthias, ich habe es so gespürt, wie er sich gerade fühlt. Und deswegen, ich glaube, das spricht dafür viele, denen es genauso gegangen ist.
Ist das denn das, spürt man das erst, wenn man selber auch Bürgermeister ist?
Ja, definitiv. Also, da kann ich dir, Henning, da kann ich dir, also, es hält ja auch einige Stilblüten bereit, dieses tolle Amt, ich sage es ja tolles Amt, die man vorher für gar nicht für möglich gehalten hat. Also, aber das wird, glaube ich, jede Bürgermeisterin und jeder Bürgermeister werden das bestätigen. Also, egal wie groß auch die Kommune, es treibt Stilblüten und das kann man sich einfach auch gar nicht, glaube ich, vorstellen, wenn man nicht vorher dieses Amt mal inne gehabt hat.
Jetzt hast du ja gesagt, jeder, der sich das nicht zutraut, soll das nicht machen. Was gibt es denn Punkte, wo man checken kann, ob man, das weiß man ja eben nicht, das sind halt Bürgermeisterthemen, die man als Nichtbürgermeister vielleicht überhaupt nicht nachvollziehen kann. Gibt's da eine Checkliste, was man oder Hilfsmittel, was man irgendwie macht, was einen da erwartet oder?
Ich glaube, dass das war, also Checkliste vielleicht jetzt nicht so ganz, aber ich glaube, man muss einfach nochmal in sich selber hereinhorchen, wie man so aufgestellt ist, oder in Bezug auf Themen, die ich irgendwie zugetragen bekomme, ob ich es schaffe, eine gewisse Ruhe dabei zu behalten. Also ich glaube, das kann man grundsätzlich auch schon im Arbeitsleben oder im eigenen persönlichen Umfeld kann man das schon feststellen, ob man eher so aufgestellt ist, dass man auch erstmal so das eigene oder die eigene Chance hat oder die eigene Ruhe hat zu sagen, pass mal auf, okay, ich habe das jetzt wahrgenommen, das lasse ich erstmal so stehen und das lasse ich erstmal lass ich erstmal sacken und schlafe dann eine Nacht drüber und dann nehme ich das wieder auf und positioniere mich dazu. Oder dass ich vielleicht nicht auch über jedes Stöckchen springe, was mir hingehalten wird. Also dass man halt seiner Linie treu bleibt und ich glaube, das kann man grundsätzlich auch vorher schon klären. Und was ich auch ganz wichtig finde, glaube ich, in diesem Amt, was man auch vorher schon klären muss, einfach für sich, wenn man grundsätzlich ein Mensch ist, der Menschen aus dem Weg geht. Also, das ist, glaube ich, auch erstmal, das kann
Das
man auch, glaube
funktioniert
ich,
während
vorher.
Corona, wo es dann sozusagen nicht dann den
Genau.
Besuch beim Kleintierzüchterverein oder dann halt beim Schützenfest oder was auch immer. Was habt ihr für ein legendäres Ortsfest bei euch?
Zum Beispiel, wir haben also Brauhausfest zum Beispiel. Wir haben Brauhaus und der Heimatverein braut jedes Jahr zum Vatertag, braut er, also beziehungsweise zum Vatertag braut er Bier. Das ist zum Beispiel ein Fest, da muss man halt auch, oder andere Fest, wenn man auch unser Musikverein und so Sachen, oder wenn man darf als Bürgermeister nicht menschenscheu sein. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, dass, ich meine, wenn Corona hat weniger stattgefunden, aber ich glaube, wenn man grundsätzlich vorher menschenscheu war, das sollte man nicht, also sollte man sich gut überlegen, dann dementsprechend.
Ja, wobei, das, ne, das, da konnte man es, glaube ich, ganz gut sehen. Da hatte man
Ja.
dann während den digitalen Stammtischen Bürgermeister, die dann irgendwie dann da saßen und sich beklagt haben, dass sie irgendwie abends nicht rauskommen und nicht so
Ja.
wirklich, ja, ich will jetzt nicht sagen, nicht wussten, was sie abends mit ihrer Zeit anfangen sollten, aber es hatte schon so ein bisschen was. Also es war so eine Lücke sozusagen, die da
Ja,
sichtbar
hast du
wurde.
vollkommen recht. Hast du vollkommen recht. Also ich meine, Corona hat, also das muss man auch sagen, vielleicht noch ein Satz dazu. Ich meine, das muss man auch sagen, wir sind hier in Hennungen, haben wir wirklich das Glück, dass wir noch viele wirklich aktive Vereine haben, also Fußballverein, Musikverein, Kleintierzuchtverein haben wir sogar auch. Wir haben, wie gesagt, unseren Heimatverein. Und die haben halt übers Jahr natürlich auch, um sich zu refinanzieren, haben viele Feste. Also der Hennunger zum Beispiel an sich, der geht auch, wenn jetzt Mittagessen angeboten wird oder es irgendwo Bratwurst und Steak wird oder so, da kommt der Bürger, der kommt der Bürger hin. Also der holt sich dann da was. Und das ist natürlich auch das Schöne bei uns hier im Ort, was auch den Lebenswert natürlich auch erhält. Aber gerade Corona hat natürlich das Ganze, sag mal so, auch ein bisschen eintrüben lassen bei den Vereinen, weil hat man schon gemerkt, dass manche auch gar nicht mehr das so gemerkt haben, ich brauche das gar nicht. Und oder sich dann halt auch ein bisschen so zurückgezogen haben. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, wenn jetzt zum Beispiel jetzt ein Bürgermeister oder eine Kollegin oder Kollegin sagt, ja, ich habe jetzt gar nicht die Möglichkeit gehabt, diesmal auch unter die Menschen mich zu mischen und halt auch mal Bürgermeister des Volkes zu sein in dem Sinne. Also das muss man einfach aufwissen. Und man muss es nicht, aber Trinkfestigkeit schadet auch in Bayern zumindest nicht.
Sehr schön.
So.
Okay. Ja, gut, wir haben jetzt natürlich damit noch ganz viele neue Themen aufgemacht, die, glaube ich,
Ja,
jetzt in den Rahmen
ist
des
auch sprengen würde,
Podcasts sprengen
definitiv.
würden. Aber ich glaube, das Thema zum Beispiel Vereine nach Corona ist natürlich auch für sehr viele Bürgermeister ein sehr wichtiges Thema, dass
Ja.
man die wieder auch ans Laufen kriegt, die örtliche Gemeinschaft dann wieder auch untereinander mehr kommunikationsfähig hält, weil ich glaube, da ist auch einiges auf der Strecke geblieben. Aber ich glaube, da müssen wir dann eine neue Folge für machen. Danke dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für die vielen Einblicke ins Amt eines Bürgermeisters in Unterfranken, wenn man als Niedersachse sozusagen da reinkommt, die Sprache nicht spricht und da erstmal auf vielen Ebenen reinwachsen muss.
Danke mich
Dann
natürlich auch dafür, dass ich
freue ich
mal
mich,
beim
dass du
Podcast
dabei
teilhaben
warst.
dürfe. Genau.
Ja. Herzlichen Dank.
Danke dir, Henning.
Und vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, abonniert doch diesen Podcast-Kanal einfach. Auch über jeden netten Kommentar oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform freue ich mich sehr. Und empfehlt den Podcast gerne weiter. Ladet andere Kommunale und kommunal Interessierte zu Wir Kommunal nachgefragt ein, persönlich und auch über eure Social-Media-Kanäle. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss und bleibt neugierig.